Vor kurzem habe ich von einer Bekannten von uns gehört, dass sie sich einer OP unterstellen musste. Und das wurde der graue Star operiert bei ihr. Und dann fragte ich, ja, wie ist das so vor sich gegangen? Wie lange musste er bei der OP sein und vieles mehr? Und dann meinte sie, sie wurde operiert und das Ganze dauert ungefähr 2 Stunden. Sie ging in das Zimmer des Arztes, hat die Betäubung, die Narkose bekommen, sie wurde operiert, oder ohne Narkose sogar, sie wurde nämlich am Auge operiert und das ging ganz schnell. Innerhalb von 2 Stunden kam sie raus und dann frage ich, und was geschah dann? Was hast du eine Veränderung gemerkt bei dir? Ja, sagt sie, eine große Veränderung. Ich habe bis dahin 20% gesehen und jetzt nach diesen 2 Stunden kam ich raus und was meint ihr, wie viel hat sie gesehen? 80%. Haben einige vielleicht von euch auch erlebt. Schon Wunder, die heute passieren, ja? Ich meine, das ist schon eine Kunst der Ärzte, eine Kompetenz, die da vorhanden ist, dass man sowas schafft zu machen. Wisst ihr, ich denke nur, es ist schade, dass wir nicht so mal als Menschen in eine Stube hineingenommen werden von Gott, mal so 2 Tage oder von mir aus auch 2 Wochen bearbeitet werden und dann rauskommen und dann vollkommen sind. Wäre doch interessant, oder? Ein Prozess, der schnell geschehen kann. Gott hätte das machen können. Aber Gott macht das nicht so. Gott lässt uns als Christen und als Menschen daran arbeiten und eine Entwicklungsphase erleben, wo wir verändert werden dürfen. Ich weiß nicht, wie es hier in Esperkamp bei euch so aussieht. Ich kenne eure Entwicklung nicht so gut und ich kenne euch persönlich auch nicht so gut. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sich schon so ziemlich vollkommen fühlen. Also wir als Christen in Bayern, wir sind da noch lange nicht so weit. Wir haben Macken, wir haben Fehler und es kommen Sünden vor, die wir ans Kreuz bringen dürfen. Aber wir arbeiten an einem Prozess und der Prozess scheint mir so das ganze Leben. Aber das ist nicht nur heute hier so, sondern damals im 1. Jahrhundert war es genauso, liebe Freunde. Wenn es um Menschen geht, die verändert werden müssen, dann arbeitet Gott manchmal das ganze Leben durch. Und dann sind wir nicht einfach an einem Sonntagsgottesdienst dort anzutreffen, wo wir ziemlich sympathisch und angenehm alle aussehen, sondern da gibt es manchmal Problemchen, die Gott bearbeiten und verändern muss. Und damals im 1. Jahrhundert war das für Paulus sehr bekannt. Da gab es eine ganz gefährliche Irrlehre, die hineinkam in die Gemeinde, sei es in Ephesus, in Kolosse und in anderen Gemeinden, in Korinther sowieso. Und da gab es eine gewaltige Irrlehre, die reinkam und das wurde später bekannt als der sogenannte Gnostizismus, wo Menschen meinten, dass wir uns Gott immer ähnlicher werden können und durch eigene Anstrengung, durch sogenannte Philosophie im religiösen Bereich, könnte ich Gott ähnlicher werden und wenn ich Glück habe, dann kann ich sogar eine Stufe erreichen, wo ich Gott gleich bin. Schon interessante Fantasie der Menschen, oder? Und dieser Gnostizismus, der ist vorhanden in vielen Religionen, auch in der heutigen Zeit, wo Menschen daran arbeiten und wo Menschen etwas tun müssen anscheinend, um Gott ähnlicher zu werden. Und sie sind der Meinung, sind sich überzeugt, dass sie besser werden können. Nun, liebe Freunde, wie ist das eigentlich mit uns Christen? Wie denken wir eigentlich? Darf ich uns mal eine andere Frage stellen? Ihr merkt ja schon, ich stelle gerne Fragen, denn ich möchte mit euch kommunizieren, nicht, dass ihr mir alle einschläft. Was meint ihr, wie sind wir eigentlich als Christen? Die Frage ist zu allgemein, nicht wahr? Aber denkt mal kurz darüber nach, wer sind wir als Christen? Sind wir überhaupt als Christen diejenigen, die Gott haben möchte, so wie wir sind? Ist schon etwas abgeschlossen bei Gott, wenn wir zum Glauben an ihn gekommen sind? Wie sind wir eigentlich oder wie sehen wir uns persönlich? Nun, ich möchte etwas kritisch dran gehen, aber ich hoffe, ihr werdet herausgefordert, um euch selber eine Antwort zu geben. Wer bin ich eigentlich? Mir scheint es so, dass im 1. Jahrhundert viele Menschen auch nicht so ganz sicher waren, von dem wir so eigentlich sind. Und aus dem Grunde habe ich heute das Thema folgendermaßen überschrieben: Werde, was du bist. Werde, was du bist. Nun, in welchem Sinne ist das jetzt heute gemeint? Werde, was du bist. Lass uns dem Thema mal heute kurz nachgehen. Das christliche Leben ist kein Kunstwerk. Es ist auch nicht wie mit Hokuspokus plötzlich anders. Wir werden nicht völlig verändert, wenn wir es wollen. sondern wie ich schon sagte, das christliche Leben besteht darin, dass wir das ganze Leben in einer Entwicklungsphase uns befinden, wo Gott an uns arbeitet, liebe Freunde. Und er arbeitet durch sein Wort und er arbeitet durch seinen Geist, der in uns und durch uns wirkt. Liebe Geschwister, von daher möchte ich heute etwas von dem sprechen, wer wir eigentlich sind und wer wir sein sollen. Nun, nochmals die Frage, wer sind wir eigentlich? Ich möchte uns kurz einen Abschnitt lesen aus Kolosser Kapitel 3. Und da möchte ich auf die Fragen eingehen, wer sind wir eigentlich? Und was meine ich damit, wenn ich davon spreche, werde, was du bist? Was ist eigentlich damit gemeint, wenn Paulus davon spricht? In Kolosser Kapitel 3, ich möchte nur einige Verse lesen ab Vers 12 in der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage euch oder gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Ein kurzer Abschnitt. Sehr bekannter Abschnitt, nicht wahr? Paulus spricht hier zu den Kolossern und spricht davon und gebraucht ein wunderbares Bild, das wir alle kennen. Wie die Juden damals, auch wie heute. Er spricht nämlich ab Vers 5 und ab Vers 8, er spricht vom Töten, er spricht vom Ablegen, also von konkreten Dingen. Und schaut mal, in Vers 8 beginnt er, jetzt aber legt auch ihr das alles ab und dann werden viele Dinge erwähnt, also eine ganze Palette. Also wir Menschen, wenn wir zuerst mal diesen Text hören, dann scheint es uns so zuerst, vor allem der jüngere Generation, hier spricht man die ältere Generation an, die ja voller Traditionen ist und die sollten mal endlich mal ablegen, diese alte Gewohnheit oder die Gewohnheiten. Aber dem ist es gar nicht so. Hier wird auch von uns jungen Christen gesprochen. Hier wird von uns allen gesprochen. Und da heißt es von Paulus, er gebraucht das Bild, das Ablegen und das Anziehen, wie wir das aus dem Alltag kennen. Ich nehme an, dass wir heute alle uns frisch gemacht haben, die alte Arbeitskleidung abgelegt haben und uns frisch angezogen haben, nicht wahr? Aus dem Grunde seid ihr mir alle sympathisch heute. Ihr riecht sogar gut. Aber wisst ihr, hier wird von einem Prozess gesprochen, der etwas komplizierter ist und der nicht so schnell von sich geht, sondern hier ist ein Prozess, der langsam Jahr für Jahr am Arbeiten ist. Und ich und du, wir sind mittendrin. Nun, wovon spricht er hier? Ich möchte beginnen mit dem ersten Vers. Da heißt es nämlich im Vers 12, zieht nun an, also abgelegt haben wir bereits schon. Er spricht davor von dieser Sache. Und jetzt spricht er ab Vers 12, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Liebe Freunde, ich stelle nur nochmals die Frage, wer sind wir eigentlich als Christen? Erstens, wir sind in Vers 12 als die Auserwählten genannt worden. Ich und du, wir sind Auserwählte Gottes. Liebe Freunde, haben wir mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, ein Auserwählter des Herrn zu sein? Ich denke, wir sind gewohnt, einfach, wir haben das einfach an uns genommen und wir sind gewohnt, davon zu sprechen. Wir sind Auserwählte, wir sind Berufene, wir sind Heilige und wir sind Christen. Aber was bewirkt das im Handeln oder in der Praxis bei uns? Gibt es da eine gewisse Veränderung oder bleibt alles so, wie es war? Wenn ich heute über das Thema mit einigen Christen spreche, dann stelle ich fest, dass einige gar nicht so genau wissen, was es bedeutet, ein Auserwählter Gottes zu sein. Denken wir an die Geschichte an Abraham, Isaak, Jakob und viele einzelne Persönlichkeiten oder auch das Volk Israel, das ja auch auserwählt ist und bleibt. Sie wurden auserwählt von Gott. Gott hat sie angenommen und sie mussten viele Dinge lernen und sie müssen sich Gott völlig anvertrauen, wo sie zum Beispiel nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Und sie mussten im Glauben, im Vertrauen blind in ein Land gehen, das sie noch gar nicht kannten. Merkt ihr, es ist ein Prozess, der im Handeln zum Auswirken kommt, nicht einfach nur eine Erkenntnis ist. Genauso auch bei uns, liebe Freunde. Paulus spricht hier einerseits von dem, dass wir Auserwählte sind und nicht nur einfach in einem gewissen Stand drin stehen und besonders geliebt von Gott werden, sondern er spricht davon, wir sind auserwählt und Gott erwartet von uns etwas, dass wir im Glauben handeln und dass dieser Glauben in der Praxis zu Auswirkungen kommt. Darf ich dich mal fragen, ob Menschen erkennen, dass du anders bist? Ob du auch zu sehen bist, dass du von einem Gott sprechen kannst? Und nicht nur von ihm reden kannst, sondern du lebst anders. Manche sprechen von einem komischen Vogel, den wir Christen haben. Ich meine, wir Missionare werden auch manchmal abgestempelt und die sagen, die ticken nicht ganz richtig. Missionare ticken oft nicht ganz richtig. Sie ticken einzigartig. Man kann nicht immer nachvollziehen, wie sie denken. Aber wisst ihr, ich mag so diesen Tick zu haben, wenn ich weiß, in diesem Tick befindet sich das Ziel Gottes. Gott hat etwas vor mit mir und mit dir. Und wir sind nicht einfach Menschen, die bestimmte Jahre hier verleben. Und ich nenne das manchmal so ein Vegetieren zwischen Himmel und Erde, sondern wir leben ganz bewusst. Wir leben zielorientiert und wir haben ein Ziel, nämlich nicht unser eigenes Ziel, sondern wir haben ein Ziel Gottes vor uns. Liebe Freunde, dann leben wir anders. Dann denke ich anders. Dann reagiere ich anders. Selbst gegenüber meiner Frau, unserer Ehe oder einer Familie oder im Berufsleben. Ich reagiere anders und ich denke und rede anders, weil ich mit Gott lebe. Und das ist Erwählung vom Höchsten. Ach, wie schön und wie einfach wäre das, wenn Menschen sehen würden und hören, dass wir doch andere Menschen sind, dass wir Ziele haben und dass wir anders denken, aber auch Menschen mitreißen und für die Ewigkeit vorbereiten. Liebe Freunde, ich musste auch in dieser Hinsicht viel umdenken in den letzten 5 Jahren. Ich merke, und ich spreche ganz persönlich und ganz bewusst davon, es ist nicht wichtig, ob ich 30, 40 oder auch 100 Jahre lebe. Es ist gar nicht so wichtig. Nein, nein, da täuschen wir uns. Es ist wichtig, wie ich lebe und wie ich diese 10 oder 20 Jahre verlebt habe. Das ist wichtig. Darauf kommt es an. Und deswegen sollten wir sehr motiviert sein. Nicht nach Jahren schauen, sondern wir können dankbar sein, wenn wir sehr alt werden. Aber wir können motiviert sein, weil Gott uns erwählt hat. Zweitens, da heißt es in Vers 12, nicht nur Auserwählte, sondern ihr seid Heilige Gottes. Ich meine, wenn ich nach Espergam komme, habe ich sowieso das Gefühl, manchmal ich komme so in eine heilige Atmosphäre rein. Weil in Bayern ist das ganz anders. In Bayern gibt es so viele Katholiken. Ich habe so das Gefühl, die wissen alle von einem Gott, der irgendwo existiert, aber leider keine gute Beziehung selber zu ihnen haben. Aber sobald ich hier nach Norden komme, sind so viele Pilze, entschuldigt, aber so viele Gemeinden auf einem Haufen, so viele Christen. Ich meine, einerseits seid ihr zu beneiden von uns. Auf der anderen Seite wünschte ich, dass viele von euch, nicht alle, aber viele von euch ins Ausland gehen würden. Oder nach Bayern, nach Südbayern, so damit die Katholiken mal wissen, es gibt noch Christen in Deutschland. Wir brauchen euch. Wir müssen auch in Deutschland missionieren. Liebe Freunde, was heißt Heilige zu sein? Das heißt nicht, dass ich einfach Christus angehöre. Es heißt nicht, dass ich Erkenntnisse habe aus der Heiligen Schrift und meine, ich kenne Gott und ich weiß, mit wem ich jetzt zu tun habe und somit ich ein Heiliger bin. Es hat auch nichts mit dem Guru-Leben zu tun in Indien oder sonst wo, sondern Heiligkeit bedeutet, dass ich und du auserwählt, berufen sind und in einem Bereich im geistlichen Sinne gestellt sind, in einem neuen Garten Gottes. Und wir dürfen dort für Gott wirken. Wir dürfen Menschen von Christus erzählen und für die Ewigkeit retten. Ist das nicht gewaltig? Wir dürfen Heilige sein, weil wir für etwas ganz besonders ausgesondert sind. Liebe Freunde, ich denke da zum Beispiel an die Gerätschaft in der Stiftshütte. Es waren Geräte, die man sonst beim Essen nicht gebraucht hat, nicht angewandt hat. Auch bei den Opfern, nur für die Opfer oder für das Essen eines Priesters war das vorbereitet. Und es durfte kein anderer Gebrauch machen davon. Das heißt, geheiligt nur für Gottes Zwecken. Und lieber Freund, lieber Zuhörer, weißt du, ich und du, wir sind Geheiligte Gottes. Wir sind auserwählt und wir sind bestimmt, um eine kurze Zeit hier zu leben und Menschen für die Ewigkeit vorzubereiten. Ist das nicht eine gewaltige Berufung? Das ist nicht ein Beruf, es ist eine Berufung für die ganze Ewigkeit, was ich in Worten nicht definieren kann. Ich bin einfach nicht imstande. Also wir sind Auserwählte, sagt Paulus, außerdem Heilige und drittens sagt er, und Geliebte. Ich meine, ihr seid schon alle Geliebte für mich. Aber wisst ihr, solange ich auf einer Distanz von euch bin, mag ich euch alle und ihr wahrscheinlich sogar mich, ein bisschen. Aber wir kennen uns zu wenig. Ich sage das manchmal so, ich komme ja gerade von einer Reise jetzt und ich wünsche mir immer wieder, mit Gruppen unterwegs zu sein und auf Dienstreisen und bei Arbeitsatmosphären, da erkennt man, wer der Nächste ist. Da erkennt man so ein bisschen seine Grenzen, auch meine Grenzen und da weiß man in etwa, wie viel Geduld man hat und wie viel man nicht hat. Und da erkennt man Menschen, wie sie sind vom Charakter her. Also da kommt man sich etwas näher. Ihr würdet eigentlich lachen, wenn ich euch erzählen würde, was wir alles so erleben mit Gruppen. Manchmal liegen wir auf einem Sofa und das Sofa ist dummerweise so. Und wir sind ja Männer unter uns und Frauen extra unter sich. Und dann versucht man mit Männern zu schlafen. Ich schlafe manchmal mit Männern längere Zeit unterwegs, weniger fast mit meiner Frau. Das ist schon eine Kritik, die berechtigt ist. Und dann liegt man so an einem Sofa zusammen und du kannst nicht einfach rausgehen. Dann musst du entweder auf dem Boden liegen oder auf dem Sofa, aber schön zusammen mit einem Bruder, den du vielleicht gar nicht so gerne magst. Und der hat einen ganz anderen Charakter. Und wenn der schon komisch ist, dann bin ich manchmal auch manchmal komisch. Aber wisst ihr, wir sind alle komisch. Aber da plötzlich merkt man, da reibt man sich. Und das tut manchmal gut. Da merkt man, wo die Grenzen bei einem sind. Und da versucht man schon ganz geduldig zu sein. Man ist ja Missionar schließlich, muss man geduldig sein. Und da merkt man, ah. Wisst ihr, und, nein, ich erzähle lieber nicht mehr. Sonst wollt ihr alle mit. Wisst ihr, hier geht es um Auserwählte Gottes. Um Berufene, um Heilige. Und Gott sagt, Geliebte, Gott liebt mich und dich. Stell dir das mal vor. Selbst der Ehepartner muss daran arbeiten, um mich zu lieben und so anzunehmen, wie ich bin. Gott sagt, ich kenne dich noch viel, viel besser. Ich kenne deine Macken, ich kenne deine Sünden und ich kenne auch die guten Seiten. Und Gott sagt, ich liebe dich. Und Gott nimmt mich so an und Gott nimmt euch an, so wie wir sind. Liebe Freunde, wir sind Geliebte, wir sind Auserwählte und wir sind Heilige des Herrn. Wir gehören Gott. Nun aber zu dem Eigentlichen. Da heißt es nun, wer wir sind, jetzt wer sollten wir werden oder wer sind wir eigentlich im eigentlichen Sinn von Paulus? Paulus sagt hier, nun zieht an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Und noch mehr kommt später. Also liebe Freunde, wir werden, was wir sind, das ist mein erster Gedanke oder erster Punkt, wenn wir bereit sind, alte Gewohnheiten auszuziehen und neue anzulegen. Liebe Freunde, wir sollten nicht genau verkehrt handeln. Das machen wir im Alltag auch nicht. Wir versuchen ja nicht, uns normale, schicke Kleidung anzulegen über die Arbeitskleidung, oder? Oder ist jemand hier mit Arbeitskleidung noch drunter? Vielleicht ist jemand kalt. Liebe Freunde, an sich wird das nicht gemacht. Das kennen wir alle aus Erfahrung. Hier heißt es von Paulus, ihr habt nun ab Vers 8 etwas abgelegt, nun aber zieht an. Und wir fragen uns, was sollten wir anziehen? Er beginnt hier mit dem Anziehen, dass es in einer Imperativform ist, das heißt eine Befehlsform. Nicht, ob mir danach ist und ob ich das cool finde, wie die Jugend leider so manchmal sagt, sondern er sagt einfach, tut es, weil Gott es so befiehlt. Zieht nun an. Und das ist in einer Befehlsform und da haben wir nicht darüber zu diskutieren, sondern wir als Christen sollten es lernen, so wie Gott denkt. Und Gott wünscht, dass wir etwas ganz Neues anlegen. Nun, was sollten wir anlegen? Ich beginne hier mit einigen Begriffen. Erstens, da heißt es, herzliches Erbarmen. Nun, diese Begriffe sind uns ja gut bekannt, nicht wahr? Wir sind ja alle so im gewissen Sinne sehr fromm erzogen und wir kennen viele Begriffe. Aber was meint das eigentlich im praktischen Sinne? Liebe Freunde, wenn Paulus spricht hier vom herzliches Erbarmen, so meint er wortwörtlich übersetzt, das mitleidvolle Herz gegenüber dem Nächsten, der sich in Not befindet. Also das Herz, das eingestimmt ist und Menschen annimmt in ihrer Not, in ihren Problemen, so wie sie sind. Ganz einfach. Aber es ist praktisch anzuwenden. Außerdem sagt er, Güte. Es ist an sich eine selbstlose Tat, wo ich mich zu anderem tiefer beuge und ihn annehme und ihn lieb habe. In Güte, in Barmherzigkeit. Liebe Freunde, wird das praktiziert hier in eurer Gemeinde? Ich weiß, wir sind gute Christen. Und ich möchte dich aber persönlich fragen, kennst du das, dass du in der Praxis Güte erzeigst? Ich spreche nicht von den Menschen, die du magst, sondern von Menschen, die wahrscheinlich dir quer im Magen liegen und die nicht besonders so sympathisch sind und die vielleicht noch nicht gut riechen. Liebe Freunde, diese Menschen sind gerade anzunehmen, in aller Güte zu umarmen und in einer selbstlosen Tat für sie einzustehen und ihnen behilflich zu sein. Und dieses mitleidvolle Herz sollten wir haben als Christen. Das ist eine Eigenschaft, die ich und du anlegen sollten. Außerdem heißt es hier in Vers 12, Milde. Was verstehen wir eigentlich von Milde? Liebe Freunde, wenn wir von Milde sprechen, dann ist nicht einfach irgendwas gemeint, sondern etwas ganz Konkretes. Er spricht nämlich von Schwäche, die Menschen besitzen. Und ich als einer, der stärker ist, versuche mich selbst zu verleugnen, versuche von sich selbst wegzuschauen auf diese Schwäche des Mannes oder der Frau und versuche ihn anzunehmen. Das ist Milde. Außerdem spricht Paulus hier von Geduld. Ich weiß nicht, gibt es hier viel Geduld unter euch in Esperkamp? Und eurer Gemeinde? Unter euch als Freunde oder im Berufsleben? Habt ihr viel Geduld? Verstehen wir, was eigentlich mit Geduld gemeint ist? Deutsche sprechen auch, ich habe mal nachgeschaut, einmal von langen Mut zu haben, einen langen Mut, außerdem von einem langen Atem. Und das ist wichtig, dass Menschen einen langen Atem haben. Lieber Freund, lieber Zuhörer, hast du langen Atem? Ich weiß, dass einige Sportler lange unter Wasser bleiben können. Und selbst das ist nicht so lange. Aber hast du in deinem Leben einen langen Atem, dass du Ausdauer hast, dass du Menschen annehmen kannst und sie dulden kannst, ertragen kannst? Von dem spricht hier Paulus. Es geht nicht um Menschen, die einfach sympathisch sind und mit denen wir uns gerne treffen und Gemeinschaft haben, sondern es geht hier um Menschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, die wir annehmen, so wie sie sind, die noch nicht verändert sind oder die noch viele Macken und Probleme haben in ihrem Leben. Aber solche Menschen sollten wir annehmen und wir sollten einen langen Atem haben. Aber das ist immer noch nicht alles. Liebe Freunde, merkt ihr, Paulus hat eine ganze Palette hier aufgereiht. Und er hat nicht alles, es gibt noch viel, viel mehr. Aber es geht noch weiter. In Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wisst ihr, bei Menschen, die uns quer im Magen liegen, die also nicht angenehm sind und die wir oft nicht dulden können oder nicht wollen, das sind gerade die Menschen, die hier zu ertragen sind. Er spricht ganz bewusst von Menschen, die uns Probleme machen. Ich meine, so wie ich euch jetzt beobachte, ihr seht so alle sympathisch, so nett, so freundlich heute aus. Einige können sogar etwas lächeln. Aber ich frage mich, ist das immer so einfach in der Gemeinde? Ich komme ja auch aus einer Arbeitsgemeinde. Und wisst ihr, da hat man viele Gespräche manchmal, weil Menschen sich, Geschwister im Herrn, sich nicht immer gut verstehen. Oder ist es nur in Bayern so? Und da gibt es auch manchmal Streit unter ihnen. Manchmal Missverständnisse, Probleme, soweit, dass einige eine gewisse Abneigung über dem Nächsten haben. Und innerhalb der Gemeinde, unterhalb der Christenheit gibt es eine Abneigung, wo man andere beginnt zu hassen. Auch das kommt vor. Und man wünscht im Stillen jemanden, dass er einfach mal weg ist, dass mit ihm etwas Schlimmes passiert. Auch das gibt es. Paulus spricht hier von solchen Menschen, die wir lernen sollten, aufzunehmen und zu ertragen. Und noch mehr, er spricht davon, dass wir ihnen vergeben sollten. Es gibt Menschen und leider auch unter Christen, die jahrelang jemand nicht vergeben können. Und sie leiden unter dieser Last. Und das geht nicht um einfache Christen. Es kann in der Leitung jemand vorhanden sein. Es kann unter den Diakonen und Ältesten jemand vorhanden sein, der einfach nicht loslassen und vergeben kann. Und liebe Freunde, sie leiden während ihrem Dienst, weil sie nicht loslassen können. Weil wir alle Menschen sind. Und genauso auch ihr als Zuhörer könntet eventuell auch sowas erlebt haben oder erleben. Und du weißt immer noch nicht, was du zu tun hast. Liebe Freunde, Paulus ermutigt uns und er gibt es in einer Befehlsform weiter. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig und dann wirst du frei von dieser Last werden. Und sofort, da muss keine OP geschehen, sondern es geht sofort in einem Nu, weil Gott diese Verheißung gibt, weil Gott das mir und dir erleben lässt, dass wir uns vergeben dürfen und dass wir uns ertragen dürfen. Zweitens, wir werden, was wir sind, wenn wir bereit sind, mit einem Band der Liebe alles zu umhüllen. Liebe Freunde, das ist die Voraussetzung. Ich als Mensch könnte nicht vergeben. Ich als Mensch könnte nicht jemand ertragen, der mir einfach quer im Magen liegt. Ich kann das einfach nicht, weil ich eine menschliche Natur besitze. Aber wenn ich jetzt Vers 14 schaue, da heißt es, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band oder der Gürtel ist, der Vollkommenheit. Merken wir, Paulus geht nicht von Menschen aus, er geht nicht von mir aus, nicht von sich aus, er geht überhaupt nicht von uns Menschen aus. Wir schaffen das nicht. Liebe Jugend, ihr schafft es auch nicht. so jung und motiviert ihr sein könnt. Ich schaffe das nicht. Denn Gott sagt, meine Liebe, oder meine Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und aus dem Grunde sagt er, zieht sie an als Voraussetzung. Und wenn wir die Liebe, die Agape, die göttliche Liebe Gottes angezogen haben, und hier wird ein Bild gebraucht, nämlich wie ein Gürtel, wie ein Band, das um das Gewand zusammengeschnürt wurde. Das alles zusammenhält, die ganze Form dieser Persönlichkeit, den ganzen Anzug. Und wenn wir dies als Liebe angezogen haben oder die Liebe in Person angenommen haben, Jesus Christus, dann können wir vergeben und dann können wir loslassen, auch wenn wir es menschlich gesagt nicht hätten machen können. Aber Gott gibt uns die Möglichkeit und die Chance. Und wir dürfen in Liebe den Menschen anzunehmen. Mit drei Worten haben Männer in Deutschland viel Probleme. Darf ich euch mal fragen, mit welchen drei Worten? Männer, kennt ihr die drei Worte, die ihr schwer über die Lippen bringen könnt? Ja, ja. Man hat mal so eine Umfrage gestartet in Deutschland. Über 1000 Männer wurden gefragt, was machst du lieber? Sagst du zu deiner Frau, ich liebe dich? Oder gibst du ihr lieber einen Blumenstrauß? Männer, was meint ihr? Nee, ich werde mal anders fragen. Frauen, was meint ihr denn eigentlich? Was tun die Männer lieber? Etwas lauter. Aha, ich höre schon was. Ah, ihr zögert, weil der Mann neben euch sitzt, ja? Verstehe ich. Wisst ihr, die meisten Männer haben Blumenstäuße der Frau gegeben und sie vielleicht auch umarmt, aber ich liebe dich, das ist so schwer über die Lippen zu bringen. Liebe Freunde, Gott ist es nicht schwer gefallen, dir und mir als sündhafte Menschen zu sagen, ich liebe dich und ich habe dich erwählt. Gott ist es nicht zu schade. Gott sagt ganz offen und wiederholt das immer wieder. Und diese Liebe ist gerade hier gemeint, liebe Freunde. Eine göttliche Agape-Liebe, dass sie Menschen annimmt in der Natur, in der sie stehen. So wie wir sind. Wir müssen nicht etwas verändert werden, sondern er liebt uns und dann verändert er uns ganz schön langsam und das ganze Leben durch. Das ist das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes, das in uns wirkt und das wir als Menschen nicht selber wirken können. Mein letzter Gedanke, Punkt 3. Wir werden, was wir sind, wenn der Friede Christi in unseren Herzen herrscht. Nämlich in Vers 15 heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Merkt ihr? Nicht unser Friede, nicht unsere Kunst, nicht unsere Leidenschaft. Nichts kann da bewirken und das Ziel erreichen, um Menschen anzunehmen und sich verändern zu können. Sondern Vers 15 heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und liebe Freunde, mit diesem Gedanken möchte ich zum Schluss kommen. Wir können verändert werden und wir sollten verändert werden. Gott sagt durch Paulus, wir sollten so werden, wie wir sind, nämlich wie Gott uns angenommen und verändert hat bereits in der Stellung nach. Wir sprechen ja in theologischen Begriffen der Stellung und dem Zustand, nicht wahr? Die zwei Dinge verstehen wir gut, ja? Dem Zustand nach sind wir noch lange nie vollkommen. Wir haben viele Macken, zumindest wir in Bayern. Aber der Stellung nach sind wir vollkommen gereinigt durch das Blut Jesu Christi und wir dürfen an sich schon in die Ewigkeit gehen. Und deswegen heißt es hier, werde, was du bist. Wie können wir so werden, wie wir sind, wie Gott uns bereits getan oder gemacht hat? Einmal, wir werden, was wir sind, wenn erstens wir bereit sind, alte Gewohnheiten auszuziehen und neue anzulegen. Zweitens, wir werden, was wir sind, wenn wir bereit sind, mit einem Band der Liebe uns zu umhüllen mit der Liebe Gottes oder Christi. Und drittens, wir werden, was wir sind, wenn wir den Frieden Christi in unserem Herzen und in unserem Verstand herrschen lassen. Dann kann Gott mich ändern. Und dann arbeitet er an mir und an dir, dass wir zu Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Amen.